Wir haben ja hier im Bibeltraining über einige Wochen hinweg miteinander die entscheidenden Glaubensgrundlagen, die Grundlagen unseres Glaubens besprochen. Ich nenne sie noch einmal zur Erinnerung: allein Jesus Christus, allein die Gnade, allein der Glaube und allein die Heilige Schrift. Die konsequente Fortsetzung dieser Grundlagen des Glaubens muss eigentlich jetzt bei uns die Überlegung sein, wie wir das, was wir glauben, wie wir das, was wir wissen, so in unser Leben umsetzen, dass unser eigenes Leben durch diese Glaubensgrundlagen geprägt wird und dass dadurch andere Menschen mit diesem Grund unseres Glaubens bekannt werden und ebenfalls diesen Grund des Glaubens für ihr eigenes Leben finden. Das Wort Gottes gibt uns hier ganz genaue und klare Handlungsanweisungen, etwa in 1. Petrus 3, Vers 15, dort heißt es: Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Wir kennen als Christen die Hoffnung. Die Hoffnung, die wirklich diesen Namen auch verdient hat, weil unser Herr selber für die Erfüllung dieser Hoffnung sorgt, weil es deshalb eine begründete Hoffnung ist. Wir wissen, was allein durchträgt in diesem Leben und weit über dieses Leben hinaus. Und weil wir das wissen, deshalb haben wir Rede und Antwort zu stehen für diese Hoffnung. Oder denken wir an die Anweisung aus Kolosser 4, Vers 5 und 6. Paulus schreibt dort: Wandelt weise gegen die, die draußen stehen, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Martin Luther greift diesen biblischen Auftrag auf und er schreibt in einer Schrift von 1523: Denn das kann niemand leugnen, dass ein jeglicher Christ Gottes Wort hat und von Gott gelehrt und gesalbt ist zum Priester, wie Christus spricht, Johannes 6, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und Psalm 45, 8, Gott hat dich gesalbt mit Freudenöl vor allen deinen Mitgenossen. Diese Mitgenossen, die da gemeint sind, sind die Christen. Christi Brüder, die mit ihm zu Priestern geweiht sind. Wie auch Petrus sagt, ihr seid das königliche Priestertum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ist es also so, schreibt Luther, dass sie Gottes Wort haben und von ihm gesalbt sind, so sind sie auch schuldig, dasselbe zu bekennen, zu lehren und auszubreiten. Es ist gewiss, dass ein Christ nicht allein Recht und Macht hat, das Gottes Wort zu lehren, sondern er ist dasselbige schuldig zu tun bei seiner Seele Verlust und bei Gottes Ungnaden. Recht und Pflicht als Christ gehört zusammen. Da ist jeder von uns gefragt: Wie kann ich als Christ diese Platzanweisung Gottes in meinem Leben konkret umsetzen? Was kann ich tun, dass es bei mir nicht nur beim Wissen der Glaubensinhalte bleibt, sondern dass es zum Bekenntnis dessen kommt, was ich glaube? Die Verantwortung für unsere Mitmenschen und die schlimme Situation in unserer Gesellschaft und leider auch in der Kirche müssen uns einfach herausfordern, hier den Mund aufzumachen und unsere Verantwortung als Christen wahrzunehmen. Welche großen Rechte und welche genauso großen Pflichten wir gerade auch an diesem Punkt haben, wird an dem Titel der oben erwähnten Schrift Luthers von 1523 deutlich. Der Titel heißt nämlich: Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Zunächst muss dabei einmal klar sein, was denn eine christliche Gemeinde überhaupt ist. Eine christliche Gemeinde, die zur Aufgabe der Beurteilung der christlichen Lehre überhaupt befähigt und deshalb auch berechtigt ist. Die Frage nach dem, was christliche Gemeinde ist, stellt sich in unserer volkskirchlichen Situation ganz dringlich, da recht häufig alle die, die Mitglied in irgendeiner Kirchengemeinde sind, mit der biblisch definierten Gemeinde der Glaubenden verwechselt werden. Oder da kann man dann am Fernsehen hören, 500.000 Gläubige haben den Papst begrüßt. Wenn die Bibel von Glaubenden spricht, dann meint sie etwas anderes als dieser Fernsehkommentar. Wenn aber eine Gemeinde nicht mehr christliche Gemeinde ist, dann werden selbstverständlich die Ziele, die solch eine Gemeinde verfolgt, auch alles andere als christlich sein. Und sie werden dem widersprechen, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Was ist also Gemeinde im Vollsinn des Wortes? Luther sagt, daran aber soll man eine christliche Gemeinde mit Gewissheit erkennen, dass da das reine Evangelium gepredigt wird. Denn gleich wie man an einem Heerbanner als einem bestimmten Zeichen erkennt, was für ein Heer da zu Felde liegt, so erkennt man auch mit Bestimmtheit an dem Evangelium, wo Christus und sein Heer liegt, Christus und seine Gemeinde. Wenn Gott uns in seinem Wort die Verheißung gibt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu Gott es gesandt hat, Jesaja 55, 10 folgende, dann ist es ganz unmöglich, dass dort, wo dieses Wort gepredigt wird, dass da keine Christen sind. Auch wenn es vielleicht manchmal andernorts als hier wenige sind und auch wenn es an deren Leben vielleicht manches auszusetzen geben sollte, es gibt dort Christen. Und umgekehrt gilt, wo das Evangelium verkürzt oder verfälscht wird und wo deshalb menschliche Gedankengebäude an die Stelle von Gottes Wort rücken, da kann trotz vieler menschlicher Vorzüge und scheinbar vorbildlicher menschlicher Leistungen christliche Gemeinde weder entstehen noch weiter bestehen. Wo Christen sind, die diesen Namen zurecht tragen, weil sie die Stimme ihres Hirten kennen, Johannes 10, da haben sie das Recht und die Pflicht, das zu beurteilen, was in der christlichen Gemeinde und was im Namen Jesu geschieht und was nicht geschieht. Dieses Recht bzw. diese Pflicht zu unterstützen und zu kritisieren, was innerhalb der Gemeinde oder was überhaupt im Christentum gesagt und getan wird, ist nicht auf irgendwelche bestimmten Funktionsträger, sprich hauptamtliche Mitarbeiter, beschränkt. Das Ausüben einer kirchlichen Position sagt heute leider überhaupt noch nichts über das persönliche Christsein der jeweiligen Person aus. Ich denke, dass uns das innerhalb der Volkskirche sehr klar sein dürfte. Es gibt leider sehr viele hauptamtliche Mitarbeiter, die zwar sehr wichtige Positionen innen haben, die aber recht häufig persönlich ziemlich weit von dem entfernt sind, was biblischer Glaube ist. Und deshalb haben wir als ganze Gemeinde unsere Verantwortung wahrzunehmen. Hier sind wir gefordert. Luther fragt, meinst du, dass mir Gottes Wort sollte den Konzilien und Bischöfen weichen? Nimmermehr. Darum lassen wir Bischöfe und Konzilien behaupten, was sie wollen. Aber wo wir Gottes Wort bei uns haben, da soll's bei uns stehen und nicht bei ihnen. Hier siehst du klar genug, was denjenigen zuzutrauen ist, die mit Menschenwort über die Seelen bestimmen wollen. Wer sieht hier nun nicht, dass die Bischöfe, Stifte, Klöster, hohen Schulen mit ihrer ganzen Körperschaft gegen dieses klare Wort Christi antoben? Dass sie das Urteil über die Lehre den Schafen auf schamlose Weise wegnehmen und sich selber aneignen durch eigene frevelhafte Behauptung? Obwohl ich mich persönlich sehr viel und sehr gern mit Kirchengeschichte beschäftigt habe, überrascht mich das immer wieder aufs Neue, wie hochaktuell das ist, was damals vor fast 500 Jahren gesagt wurde. Wie das heute in unsere Situation hineinpasst, als sei es direkt für uns gesagt worden. Wie genau traurigerweise die Kritik an den damaligen schlechten Verhältnissen der Kirche auf unsere Situation nach 500 Jahren genau noch so zutrifft, als sei gar keine Reformation da gewesen. Da toben Menschen, wie Luther das sagt, da toben Menschen, von denen man doch eigentlich eine große Liebe und eine kompromisslose Treue zum Wort Gottes und zum christlichen Bekenntnis erwarten sollte, da toben diese Menschen auch in unseren Tagen gegen dieses Wort an. Ich möchte nur ganz wenige Beispiele nennen, so wie Luther das für seine Zeit getan hat. Trotz massiver Proteste vieler ernsthafter Christen und sicher vielleicht auch aus unseren Reihen, trotz dieser Proteste hält das EKD-Präsidium an der Vergabe von hochrangigen Positionen in der EKD an zwei Frauen fest, die dem Wort Gottes ganz direkt widersprechen und das auch noch in der Öffentlichkeit vertreten. Leute aus unserer Landeskirche haben diesen Frauen jetzt einen Brief geschrieben und sie beglückwünscht, dass sie immer noch im Amt sind. Leute, die jetzt gerade über den Bischof mit abstimmen. Sie haben da in diesem Brief gefordert, dass man dem Wort Gottes und hier vor allem Paulus deutlich widersprechen sollte. Einer der Bischofskandidaten, Sie haben das vielleicht gesehen im Fernsehen, fragte bei der Kandidatenvorstellung im Fernsehen ganz verwundert, warum denn ein Pfarrer, der homosexuell ist, keine Pfarrstelle bekommen sollte. Ein anderer Kandidat hat das nämlich verneint und er hat dann ganz verdutzt gefragt, warum denn Württemberg so rückständig sei. Und als besonderen Beitrag zur Weihnachtszeit noch empfiehlt ein Beauftragter der Kirche, ein hauptamtlicher Beauftragter der Kirche von Hessen-Nassau, dass man doch bitte in allen Weihnachtsgottesdiensten einem islamischen Geistlichen Zeit für ein Grußwort einräumen sollte. Ein verantwortlicher Mitarbeiter in Niedersachsen, jemand, der uns nahesteht von der Bekenntnisbewegung, bringt unsere kirchliche Situation meines Erachtens sehr genau auf den Punkt. Er sagt, eine Zeit lang war unser Bekenntniskampf wie der Streit auf der Brücke eines Schiffes. Dort versuchte man dem Kapitän klarzumachen, du musst auf dem richtigen Kurs bleiben. Und das haben die verschiedenen Gruppen auf ihre verschiedene Art probiert. Der Pluralismus, die Meinung, alles ist möglich in der Kirche, schafft jetzt eine neue Situation, so sagt dieser Mitarbeiter. Es ist, als habe es auf der Brücke dieses Schiffes einen verheerenden Brand gegeben. Die Seekarten sind verbrannt und der Kompass funktioniert auch nicht mehr. Und jetzt sitzen oben ratlose Leute und sagen, es ist doch alles ein einziges Meer, auf dem wir fahren. Ich weiß, dass viele Menschen, auch viele Christen, auch in unserer allernächsten Umgebung unter dieser unklaren Situation sehr, sehr leiden. Und deshalb haben wir so zu leben und so zu handeln, dass bei uns klar wird, es ist eben nicht alles möglich und es ist eben nicht alles unverbindlich. Es gibt glücklicherweise von Gott her Verbindlichkeit im Glauben. Es gibt ein festes Fundament, das tatsächlich hält, auch wenn noch so viele andere etwas dagegen sagen. Bei all der Sorge über den falschen Kurs im Bereich dessen, was sich Christentum nennt, müssen wir uns vor Augen halten, dass das letztlich nichts anderes ist als ebenfalls die Erfüllung von Gottes Wort. Auch die negativen Ausprägungen eines falsch verstandenen christlichen Glaubens sind damit ein Hinweis darauf, dass Gottes Wort stimmt, auch in diesem Punkt. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und dann 9 folgende: Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise. Der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung. Und dann heißt es ebenfalls, sie wollten die Wahrheit nicht glauben und deshalb hat Gott sie der Lüge preisgegeben. So hart kann die Bibel reden. Gott hat sie der Lüge preisgegeben. Und deshalb ist für uns die Gemeinde in Beröa, die Paulus auf seiner zweiten Missionsreise besucht hat, ein ganz, ganz gutes Vorbild, wie wir unserer Aufgabe als Christen gerecht werden können. Der Aufgabe, das, was gesagt und getan wird, am Wort Gottes zu messen. Und zwar jeder von uns persönlich. Von diesen Leuten in Beröa heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 11, die nahmen das Wort auf, ganz willig, und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. Aus diesem Vers lässt sich ein eindeutiger Maßstab ableiten, richtig und zu übernehmen ist, was mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Falsch und deshalb abzulehnen ist, was dem Wort Gottes widerspricht. Und wenn wir dann so einen Brief lesen, wo drin steht, man soll dem Wort Gottes widersprechen, dann wissen wir eindeutig, dass das falsch ist, weil es dem Wort Gottes eben widerspricht. Und ich denke, wir haben da einen klaren, verlässlichen Maßstab. Paulus fordert uns auf in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft alles und das Gute behaltet. Damit will er, dass keine Lehre und keine Behauptung festgehalten wird, es sei denn, dass sie von der Gemeinde, die sie hört, geprüft und für gut, anhand der Bibel, für gut erkannt wird. Wie gesagt, jeder von uns ist da herausgefordert. Ich kann mich nicht auf einen anderen Menschen berufen. Es ist gut, wenn wir so viele sind und wenn wir in einer guten Gemeinschaft leben, aber wir können Zeiten erleben, wo wir dieses Vorrecht nicht haben. Und da kommt es darauf an, dass wir mündige Christen sind, dass wir selber in der Lage sind, das, was gesagt und getan wird, zu überprüfen und zu beurteilen. Wer wir sind, mündige Christen, Nachfolger Jesu Christi, wer wir sind, bestimmt ganz entscheidend, was wir zu tun haben, beziehungsweise zu was wir in der Lage sind. Vom festen Fundament der Gemeinschaft mit Jesus Christus aus und ausgerüstet mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit und mit seiner Liebe, wird es uns möglich sein, auszuführen, was er uns aufgetragen hat. So und nur so. Das sollten wir bei allem Folgenden nicht aus den Augen verlieren. Nur durch die Ausrüstung Jesu Christi ist das möglich. Ich habe ganz am Anfang die beiden Verse von Paulus und Petrus gelesen, die davon sprechen, dass wir die Aufgabe haben, für unseren Glauben Rede und Antwort zu stehen. Paulus und Petrus wiederholen mit ihrer Aufforderung an die Christen, ihre Hoffnung nicht für sich zu behalten, das, was Jesus bereits selber als die Aufgabe seiner Leute festgeschrieben hat. Tragt die Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus in alle Welt und ruft so Menschen zum Glauben. Und dieser Auftrag ist nicht erledigt, der gilt uns heute. Bereits Paulus vor fast 2000 Jahren schärfte den Christen in Kolosse ein, kauft die Zeit aus, nützt die Zeit. Und er tat das, weil er jeden Augenblick bereit sein wollte für die Wiederkunft Jesu Christi. Er lebte in der ständigen Erwartung dieses großen Geschehens und er wusste, dass nur bis zu diesem Tag, nur bis zu dieser Wiederkunft Jesu die Rettung von Menschen möglich ist. Wir heute sind diesem Tag Jesus sehr viel näher, zumindest 2000 Jahre näher als Paulus. Wie viel mehr haben wir das zu beachten? Kauft die Zeit aus. Nutzt die Zeit verantwortlich im Blick auf diesen großen Tag unseres Herrn. Wir leben in einer Zeit, in der sich bereits sehr viele der Voraussetzungen erfüllt haben, die Jesus im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft nennt. Und da haben wir uns ein Ernstes zu fragen, wie lange haben wir noch Zeit, die Ausführung des Auftrags ernst zu nehmen? Wie lange wird es in unserem Land, in unserer Kirche noch möglich sein, ohne Repressalien klar und offen Gottes Wort auch in der Öffentlichkeit weiterzusagen? Unsere derzeitige Freiheit kann sich bei sich ändernden politischen und kirchlichen Verhältnissen sehr, sehr schnell einschränken. Und ich denke, erste Anzeichen dafür sind bereits vorhanden und deshalb kauft die Zeit aus. Ich bin sicher, dass sehr, sehr viele von uns ganz großartige Erfahrungen mit Jesus gemacht haben und dass wir deshalb, wie Petrus und Johannes sagen können, wir können von dem nicht schweigen, was wir erlebt haben. Wir können nicht und wir dürfen davon nicht schweigen. Viele Christen sehen durchaus die Notwendigkeit, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu so effektiv wie möglich zu nutzen und Menschen ins Reich Gottes einzuladen. Und trotz diesen guten Voraussetzungen fehlt vielen die Bereitschaft, sich klar und kompromisslos für die Verbreitung des Evangeliums einzusetzen. Auch damals ging diese Aufforderung an Christen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Petrus ist sich dessen bewusst, dass eine konsequente Befolgung dieser Aufforderung durchaus auch Nachteile bringen kann. Nachteile und manchmal sogar auch Leid. Und trotzdem sagt er das, seid bereit. Und er verweist dabei auf Jesus, der selber bereit war, für uns so viel zu erdulden. Und deshalb sollten wir bereit sein, uns zu unserem Herrn zu bekennen. Die aus dem Glauben an Jesus erwachsene Bereitschaft, das, was wir im Leben mit Jesus gesehen und gehört haben, unverkürzt weiterzugeben, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass es zu einem für andere glaubwürdigen und für uns selber frohmachenden Zeugnis für unseren Herrn kommen kann. Und da ist wieder jeder von uns gefragt, will ich das oder will ich das nicht? Bin ich bereit dazu oder bin ich nicht bereit dazu? Das entscheiden wir ganz selber. Auch in der Art und Weise, wie wir auf andere Menschen zugehen, soll unser Zeugnis einladend wirken. Seid weise gegen die, die draußen stehen. Wisst, wie ihr ihnen begegnen sollt. Eure Rede sei freundlich und mit Salz gewürzt. Wir sollten also nicht dem Vorurteil neue Nahrung geben. Bestimmte christliche Kreise würden anderen mit der Bibel auf den Kopf hauen, um sie von dem zu überzeugen, was da in dieser Bibel drinsteht. Das hat nichts mit freundlicher und liebevoller Weise zu tun. Und wir haben es gar nicht nötig, uns anderen aufzudrängen. Wir dürfen vielmehr in ganz großer Gelassenheit, Freude und Liebe dem anderen Menschen Zeugnis ablegen von dem, was wir erlebt haben. Ob der das dann annimmt, ist seine eigene Verantwortung. Wir können ihn nicht dazu überreden. Aber wir sollten so auftreten, dass das einladend und für den anderen überzeugend wirkt. Genauso hinderlich wie ein zu forsches Vorgehen ist aber ein Verhalten, das immer nur darauf bedacht ist, dem anderen ja nicht zu nahe zu kommen und die Toleranz, die heute so hoch gehalten wird, ja nicht zu verletzen. Dadurch wird aber sehr leicht die Botschaft der Bibel zugunsten eines scheinbar freundlichen, in Wirklichkeit oft aber kompromissbehafteten Umgangstons wird da die Botschaft entschärft und verkürzt. Wenn ich dann zu freundlich bin und ja nicht sage, was ich denke, dann versteht mein Gesprächspartner ja gar nicht, was ich sagen will und schon gar nicht, dass Gott etwas von ihm will und auch nicht, was Gott von ihm will. Ganz wesentlich ist, dass wir selber einen klaren, unzweideutigen Standpunkt vertreten. Einen Standpunkt, der mit Salz gewürzt ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, manche nehmen diesen Vers so, dass sie nie herumlaufen, ohne in der Hosentasche Salz zu haben. Das ist nicht die Auslegung dieses Verses, sondern es bedeutet einen eindeutig erkennbaren, von der Bibel her zu begründendes Profil. Das bedeutet mit Salz gewürzt, dass der andere sieht, was ich meine. Kein fades, seichtes Christentum, sondern das, was ich von Jesus her weiß, klar dem anderen weitersagen. Und von einem solchen Standpunkt aus ist es dann möglich, dass wir uns auf andere Standpunkte einlassen und dass wir uns in aller Ruhe auch mit anderen Standpunkten auseinandersetzen und dann unsere Sicht der Dinge sagen. Ich wundere mich immer, dass viele von uns Christen sich scheuen, zu dem zu stehen, was Gottes Wort sagt. Vertreter anderer Religionen oder Ideologien oder auch politischer Parteien haben uns da leider oft manches voraus in ihrem mutigen Eintreten für ihre Lehren. Für ihre Lehren, die in ihrer Bedeutung mit unserer Botschaft von der Rettung durch Jesus überhaupt nicht zu vergleichen sind. An die Philipper schrieb Paulus, ihr seid Kinder Gottes mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Lebenswort festhaltet. Wie kann durch dieses Leuchten durch uns in unserer aktuellen Situation innerhalb einer kaputten und sich immer weiter von Gott entfernenden Gesellschaft konkret aussehen? Wie können der Grund unserer Hoffnung und die Richtung unseres Glaubens nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch anderen Menschen in unserer Umgebung deutlich werden? Ich möchte vier wichtige Bereiche nennen, in denen wir als Christen in besonderer Weise Rede und Antwort zu stehen haben. Vier Bereiche, in denen unser Glaube in der Liebe tätig werden kann und tätig werden soll. Der erste Bereich ist das Thema Familie. Das christliche Familienleben ist zwar nicht Teil der Öffentlichkeit, es kann aber in einer Zeit, in der so viele Familien kaputt sind und in der von nicht wenigen politischen und kirchlichen Gruppierungen sogar die Auflösung der Familienstruktur gefordert wird, diesem familienfeindlichen Trend entgegenwirken. Die Familie wird nicht zu Unrecht immer wieder als kleinster Bauteil der Gesellschaft bezeichnet, und dieser Satz sagt genau das, was Gott geplant hat, denn Gott hat die Ordnung der Familie geschaffen. Es sagt daher mehr als genug über unsere Gesellschaft aus, wenn unsere Beratungsstellen voll sind von Tausenden von Männern, Frauen und besonders auch Kindern, die sich nach einem heilen Familienleben sehnen, die gar nicht wissen, was das ist. Ein Familienleben, in dem Geborgenheit und friedliches Miteinander keine Fremdwörter sind. Als Christen haben wir von Gott her Leitlinien, wie ein solches Familienleben nach Gottes Plan aussehen soll und wie es für alle Beteiligten die Basis eines glücklichen und gewinnbringenden Lebens werden kann. Durch unser Familienleben sollten wir deshalb mit dazu beitragen, dass sich im Bewusstsein unserer Gesellschaft hier einiges ändert. Ich persönlich möchte zum Beispiel nicht immer wieder unwidersprochen hören, dass eine Frau nur etwas wert ist, wenn sie einem Beruf nachgeht. Von der Bibel her sehe ich es als sehr hohe Berufung einer Frau an, Ehefrau und Mutter zu sein und sich mit ganzer Kraft nicht nur nebenbei für ihren Mann und ihre Kinder einzusetzen. Ich bin froh und dankbar, dass viele christliche Frauen, glücklicherweise einschließlich meiner eigenen Frau, die einen qualifizierten Beruf erlernt haben und ausgeübt haben, jetzt bewusst ganz für ihre Familien da sind. Das meist als Diffamierung für Frauen benutzte Schlagwort Kinder, Küche und Kirche sollte von uns Christen positiv gefühlt werden und nicht so negativ wie in der Gesellschaft. Positiv gefüllt und als lohnendes und erfüllendes Lebensprogramm zum Wohl vieler Familien immer wieder empfohlen werden, denn es ist das Programm Gottes. Zweitens, das Berufsleben. Und ich denke, sehr viele von Ihnen kommen mit Nichtchristen vor allem am Arbeitsplatz zusammen. Und da wird es auffallen, wenn Sie nicht im allgemeinen Strom mitschwimmen, sondern wenn Sie Ihre Arbeit in Verantwortung vor Ihrem Herrn tun. Wenn Sie das, was Sie glauben, für Ihr Arbeitsleben fruchtbar machen. Der Eishockey-Torwart Karl Friesen, den vielleicht manche von Ihnen kennen, er sagt über seinen Beruf als Sportler: Ich möchte so spielen, als sei Gott mein einziger Zuschauer. Ihm möchte ich gefallen, und wenn ich ihm gefalle, dann weiß ich, dann werden auch meine Mitspieler zufrieden sein und dann wird es auch den Zuschauern gefallen. Wenn Sie in Ihrer Arbeit darum bemüht sind, dass Gott Freude an Ihrem Arbeitsverhalten hat, dann wird sich das auf Ihre Zuverlässigkeit, auf Ihre innere Einstellung zur Arbeit und auf den Umgang mit Ihren Kollegen unwahrscheinlich positiv auswirken. Und das werden Ihre Arbeitskollegen merken. Und erfreulicherweise, auch das ist die Erfahrung von Christen in der Berufswelt immer wieder, wird dann nachgefragt: Warum bist du so anders? Das hat mir erst neulich einer erzählt. Was ist der Grund deiner Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, wo hier alle anderen so unzufrieden sind mit der Situation? Warum forderst du nicht ständig mehr für dich selber, wie das alle andere tun? Ein entsprechendes Verhalten wird unser Glaubensbekenntnis unterstreichen oder im negativen Fall durchstreichen. Ganz besonders in einem Lebensbereich, in dem wir so viel Zeit mit anderen Menschen und auch mit Nichtchristen verbringen und wo sie uns genau beobachten können und wo sie dann zu Recht die Messlatte unseres Glaubens auch in unser Verhalten anlegen. Der dritte Bereich ist das Leben in der christlichen Gemeinde. Es ist kein Geheimnis, dass derzeit Tausende von Menschen aus den Kirchen austreten. Und das sind nicht nur solche, die eben keine Kirchensteuer zahlen wollen, sondern auch sehr viele bewusste Christen, die es einfach nicht mehr ertragen, was in der Kirche alles geduldet wird. Und bei vielen, das sage ich ganz ehrlich, kann ich menschlich gesehen diesen Schritt verstehen. Ich denke aber, dass wir zurzeit noch sehr viele gute, auch missionarische Möglichkeiten innerhalb der Kirche haben. Wir haben gute Möglichkeiten als Christen, die sich Jesus Christus und seinem Wort verpflichtet fühlen, innerhalb der Kirche für eine an der Bibel orientierte Richtung einzutreten. Die Mehrheitsverhältnisse in der Kirche haben sich zwar in der letzten Zeit geändert und liberalere Gruppen gewinnen ein immer stärkeres Gewicht. Wenn aber immer mehr eine pluralistische Kirche propagiert wird, dann ist es unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass diese Pluralität nicht auf bibelkritische, feministische oder anti-evangelikale Gruppierungen eingegrenzt werden darf. Pluralität bedeutet dann auch, dass wir als Christen, die die Bibel ernst nehmen, Lebensrecht in dieser Kirche haben. Und dass wir eigentlich sagen können, die Kirche sind die, die Gottes Wort ernst nehmen, und deshalb sind wir die Kirche. Selbst wenn Christen innerhalb ihrer Gemeinden oder im Kirchengemeinderat keine Mehrheit haben, auch das wird immer wieder im ganzen Land deutlich, wird es doch gehört werden, wenn sie klar für die Maßstäbe Gottes eintreten. Und wenn nur ein Kirchengemeinderat sagt, ich bin da dagegen, ich sehe das vom Wort Gottes her anders, dann wird das die anderen aufmerksam machen. Ich finde es betrüblich, dass oft sogar ernsthafte und treue Christen am Sonntagmorgen Predigten anhören, in denen gelegentlich Dinge vorkommen, die alles andere als biblisch sind. Und dann, wie ich das einmal im Schwarzwald erlebt habe, bei einem Bruder, der eigentlich ganz klar steht, die eigentlich dann gar nicht merken, dass das in die falsche Richtung geht. Sie sagen, das war jetzt eine ganz gute Predigt, obwohl da Dinge drin waren, die nach dem Maßstab, den wir vorher genannt haben, einfach falsch waren. Dass die Gemeinde das Gesagte akzeptiert, gibt dann einem solchen Prediger den Eindruck, dass alle mit seiner Predigt einverstanden sind und er ist dann ermutigt, in der gleichen falschen Weise weiterzuarbeiten. Und ich denke, dass wir das in Gemeinden, da wo sie auch herkommen und wo sie das vielleicht mitbekommen in der genannten Weise, wo sie da einfach einmal den Mund aufmachen sollten und sagen, bitte so nicht, das widerspricht der Bibel. Die Sorge für die rechte biblische Lehre und für einen bibelgemäßen Gottesdienst ist Aufgabe der ganzen Gemeinde. Und ich denke, wir haben hier als Christen eine große, große Verantwortung, auch in anderen Gemeinden zu helfen, wo das nicht möglich ist. Noch einen vierten Bereich, Stellungnahme zu politischen Themen. Es gibt ja sogenannte christliche Gruppen und es gibt Sekten, die sagen, wenn man glaubt, dann hat man mit dieser Welt nichts mehr zu tun. Ich denke, von der Bibel her ist klar, jeder von uns ist auch verantwortlicher Bürger in seinem jeweiligen Staat. Und wir haben deshalb die Pflicht, uns als Christen in der rechten Weise in diesem Staat zu bewegen und unsere Pflichten zu erfüllen. Wir haben aber auch Rechte, darunter das Recht der Meinungsfreiheit und der öffentlichen Meinungsäußerungen. Im Blick auf die schlimmen Jahre des Dritten Reiches wird bis heute immer wieder angemahnt, dass zu viele auch unter den Christen damals zu den Zuständen geschwiegen haben. Und es sollte unser Anliegen sein, dass nicht folgende Generationen von uns angesichts unserer Situation das Gleiche sagen. Andere Gruppen melden sich laufend zu Wort. So trifft sich etwa regelmäßig der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten. Und diese Leute fordern sehr stark auf ihren Bundestreffen die Einschränkung des kirchlichen Einflusses und die staatliche Sanktionierung antichristlicher Praktiken. Die machen den Mund auf. Bereitschaft zur Verantwortung für die Hoffnung, die in uns ist, kann sich deshalb auch bei uns in der kritischen Begleitung der Medienlandschaft zeigen. Politik und Medien gehören hier sehr eng zusammen. Ein Verantwortlicher beim Fernsehen hat einmal gesagt, dass sehr viele Nichtchristen sehr schnell protestieren, wenn ein christlicher Film gesendet wird. Es kamen einmal Spuren im Schnee und sofort kamen wäschekörbeweise Briefe von Nichtchristen, die verlangt haben, solch einen Film nie wieder im Fernsehen zu zeigen. Ich denke, wenn nichtchristliche Filme, und da kommen sehr viel mehr, wenn die kommen, dann sollten die auch einige Briefe von uns erhalten. Und solche Briefe werden ernst genommen. Ich denke, dass wir auf diesem Gebiet unsere Verantwortung sehr vernachlässigen und ich muss mich da an der eigenen Nase packen. Einige Male haben wir aber gesehen, dass es etwas bringt, wenn wir auf Sendungen hin schreiben oder telefonieren. Vor einigen Jahren wurde ein Satansfilm um 4 bis 5 Stunden im Abendprogramm nach hinten verlegt, weil einige Leute geschrieben haben und so konnten einige, vor allem jüngere Kinder und Jugendliche, diesen Film nicht mehr sehen, glücklicherweise. Von vielen Hausbesuchen her weiß ich, dass für viele ältere Menschen besonders die Fernsehgottesdienste am Sonntagmorgen und vor allem das Wort zum Sonntag am Samstagabend wichtig sind und sehr gerne angeschaut werden. Es ist erfreulich, wenn dann die jeweilige Sendung auch gut ist, wie etwa bei den Gelegenheiten, wo das Wort zum Sonntag vom ERF-Direktor Jürgen Werth gesprochen wurde. Leider aber wurde Jürgen Werth aus dem Verkehr gezogen, er darf das nicht mehr sprechen, und es wurden andere Leute eingeteilt, die dieses Wort in einer Art und Weise sprechen, dass es eigentlich mit der Bibel oft nichts mehr zu tun hat und dass es dann in der Öffentlichkeit zum Lacherfolg wird. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Witz kennen. Was ist der Unterschied zwischen Schappi und dem Wort zum Sonntag? Das eine ist für den Hund und das andere für die Katz. Diese Aussage macht klar, was viele von dieser kirchlichen Sendung halten. Bestätigt wird diese Einschätzung dadurch, dass während den 5 Minuten der Sendung des Wortes zum Sonntag die Wasserwerke einen erhöhten Wasserverbrauch melden, weil da so viele Leute auf das Klo gehen. Eine gut gemeinte und von hohen Kirchensteuermitteln finanzierte Sendung muss notwendigerweise zum Lacherfolg werden, wenn darin von Pfarrern und Pfarrerinnen öffentlich Dinge gesagt werden, die sehr oft überhaupt nichts mit christlichem Glauben zu tun haben oder diesem sogar widersprechen. Und dabei wären die Menschen an diesem Platz offen, etwas vom Evangelium zu hören und darüber nachzudenken. Und da sollten wir ebenfalls unsere Möglichkeiten wahrnehmen und hier dagegen protestieren, was da immer wieder kommt. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Dieses Bekenntnis zu Jesus ist unlöslich gebunden an ein Reden und Verhalten, das dem Wort und Willen dieses Herrn entspricht. Wir wissen, was der Grund unseres Glaubens ist und deshalb haben wir das große Vorrecht und die Pflicht, von diesem Grund aus zu leben, zu handeln und zu reden und zu unserem Glauben zu stehen. Wir wissen, was allein die Wahrheit ist und deshalb können und wollen wir nichts anderes akzeptieren, nicht für uns und nicht für andere Menschen. Wir wissen, was gilt und was für immer gelten wird und deshalb haben wir den Mund aufzumachen, deshalb haben wir Rede und Antwort zu stehen für unseren Glauben. Amen.